Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Genau vor 77 Jahren, am Abend des 5. August, stiegen die B-29-Bomber der US-Luftwaffe von der Basis im Pazifik auf. Am 6. August um 8.15 Uhr Ortszeit klingte der Pilot der Enola Gay über dem japanischen Hiroshima die Atombombe aus. 4 Minuten später waren 80.000 Menschen tot. Zehntausende starben in den Monaten nach dem ersten Atombombenabwurf der Geschichte. Das Leid der Menschen war unermesslich. Als wäre dies nicht geschehen, als hätte der Kalte Krieg keine Spuren hinterlassen, sind wir jetzt wieder in einer Spirale der Aufrüstung, Abschreckung und Angst. Russland und Nordkorea drohen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Unser Wortwechsel heute heißt: Neues nukleares Wettrüsten, wie ein Atomkrieg verhindert werden kann. Und das diskutieren wir mit unseren Gästen. Florian Eblenkamp, er ist Vorstandsmitglied von ICAN, der deutschen Sektion der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die 2017 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Mit Max Lux von Bündnis 90 Die Grünen, er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, und mit Lydia Wachs, der Sicherheitsexpertin und Expertin für Proliferation in Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. UN-Generalsekretär Guterres sagte zur Eröffnung der UN-Atomwaffenkonferenz am Montag: Heute ist die Menschheit nur eine Fehlkalkulation von der nuklearen Vernichtung entfernt. Frau Wachs, an Sie gleich die Frage: Kann die Hölle von Hiroshima sich hier und heute wiederholen?
Also solange Nuklearwaffen existieren, gibt es natürlich theoretisch die Möglichkeit, dass sie eingesetzt werden. Sowohl eben, dass sie gezielt eingesetzt werden können, aber eben, dass es auch zu einem irrtümlichen Einsatz durch eine Missinterpretation zum Beispiel kommt. Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und daher denke ich, ist eben auch das Gedenken an Hiroshima und Nagasaki und die Atombombenabwürfe dort enorm wichtig. Und es ist natürlich auch wichtig, zu schauen, wie wir Fortschritte im Bereich der Rüstungskontrolle schaffen können, was aber momentan extrem schwierig ist.
Max Lux, wie nah stehen wir an einer Wiederholung der Katastrophe?
Wir stehen auf jeden Fall inmitten einer Spirale auch der rhetorischen Aufrüstung von verschiedenen Seiten, von Akteuren, die keinen Hehl daraus machen und darauf verweisen, dass sie Atombomben besitzen. Wenn man zum Beispiel an Russland denkt, und das Tragische ist eigentlich, wir sind vor dem Hintergrund des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, Jahrzehnte zurückgeworfen in der Frage der atomaren Abrüstung. Denn wenn wir uns anschauen, was die Ukraine 1994 gemacht hat im Rahmen des Budapester Memorandums, dann war das, Atombomben abzugeben und im Gegenzug Sicherheitsgarantien zu bekommen, Sicherheitsgarantien, die von Russland nicht eingehalten werden. Und das erzeugt eine hochproblematische Situation auf der Welt im Hinblick auf die notwendige Abrüstung von Atombomben.
Florian Eblenkamp, die deutsche Sektion der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, wie ist Ihre Position? Stehen wir wieder nah am Abgrund, dass ein Atomkrieg greifbar nahe scheint?
Also ich will keine falsche Angst verbreiten. Ich glaube nicht, dass ein Atomkrieg uns unmittelbar bevorsteht, auch schon nicht in Europa natürlich. Aber die Gefahr ist definitiv gestiegen in den letzten Jahren. Und ja, man sieht den Krieg in der Ukraine mit russischer Atomdrohung. Man sieht auch einen möglichen Atomtest von Nordkorea bald wieder. Man sieht die Spannungen rund um Taiwan, wo zwei Atommächte verwickelt sind. Also die Instabilität, die Atomwaffen mit sich bringen, wird leider immer schlimmer. Diese Hölle von Hiroshima und Nagasaki, die Sie angesprochen haben, wäre heute natürlich noch um ein Vielfaches schlimmer, als es damals ohnehin schon war.
Putin droht im Westen, das ja schon kurz, nachdem er die Ukraine angegriffen hat, bereits davor. Wie ernst muss man denn seine Drohungen nehmen, Frau Wachs?
Also ich denke, hier ist es eben wichtig zu betonen, dass Nuklearwaffen vor allen Dingen eben politische Instrumente sind. Das heißt, Staaten setzen sie ein zum Aufzeigen zum Beispiel von roten Linien, zur Abschreckung, aber eben auch zur Einschüchterung. Und das macht eben Russland hier gerade im Krieg in der Ukraine mit diesen verschiedenen Drohgebärden. Dabei denke ich, ist es aber wichtig, sich die Situation auch genau anzuschauen und genau die Rhetorik von Russland zu begutachten. Und was wir dort sehen, ist, dass wir hier keine explizite Drohung gesehen haben, dass Russland hier Nuklearwaffen wirklich einsetzen will. Das scheint immer so, und wie sie es verpacken, kriegt man den Eindruck, dass sie hier Nuklearwaffen einsetzen könnten. Aber wenn man sich eben die Drohung genau anschaut, dann ist hier keine explizite Drohung, dass sie Nuklearwaffen einsetzen. Wir sehen keine direkte Vorbereitung. Also eben, dass zum Beispiel taktische Nuklearwaffen oder nicht strategische Nuklearwaffen hier für einen Einsatz vorbereitet werden. Also hier geht es vielmehr wirklich um Abschreckung und Einschüchterung.
Frau Wachs nimmt natürlich eine sehr realistische Einschätzung der Situation vor. Und zu dieser Einschätzung gehört natürlich auch, dass oftmals in der Vergangenheit ja auch Militärs bewiesen haben, dass sie viel rationaler handeln als politische Akteure, denn auf die Rationalität des Kremls habe ich wenig Vertrauen. Zur Wahrheit gehört aber auch, und das macht die politische Dimension der Situation vielleicht deutlich, dass natürlich die Gefahr eines nuklearen Einsatzes durch Russland um einiges größer wäre, wenn es nicht auf der anderen Seite auch Abschreckung durch andere Kräfte, Stichwort nukleare Teilhabe, gäbe. Und vor diesem Hintergrund muss man, glaube ich, konstatieren, dass sowohl die nukleare Abschreckung erforderlich ist, als auch natürlich in ihrer langfristigen Dimension besonders auch die nukleare Abrüstung wichtig ist.
Das ist ein ziemlicher Spagat, in dem sich auch gerade die Grünen befinden im Augenblick, ne, und die deutsche Bundesregierung.
Absolut, das ist ein Spagat. Das kann man so offen zugeben. Die Grünen sind ja noch nie eine Partei gewesen, die sich darüber gefreut haben, dass US-Atombomben auf deutschem Territorium liegen. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, wie verlässlich die USA überhaupt in den nächsten Jahren bleiben werden, wenn wir auch auf die nächsten Präsidentschaftswahlen beispielsweise gucken. Dennoch ist das eine der sehr bitteren Erkenntnisse, die man gerade auch einsammelt, dass ein Teil der nuklearen Abschreckung nötig ist, um die nukleare Waffen einsetzen, um zu missbrauchen, leider nötig ist.
Herr Ebling, kann man sagen, dass die nukleare Abschreckung bis dato auf jeden Fall funktioniert hat, aber möglicherweise bald nicht mehr funktioniert, auch wenn wir die Drohungen von Kim Jong-un in Nordkorea hören? Ist er unberechenbarer noch als Putin?
Also ja, ich kenne Kim Jong-un natürlich nicht wahnsinnig gut, aber von Rationalität kann man natürlich in den seltensten Fällen sprechen, wenn jemand mit Massenvernichtung droht. Ich würde gerne mal dem Eindruck hier widersprechen, dass Atomwaffen politische Waffen wären. Also oft wird das so als eine Art Verhandlungsmasse irgendwie dargestellt, die in Kriegen oder Konflikten dann eingebracht wird. Aber ganz real töten sie einfach Hunderttausende von Menschen innerhalb Sekunden. Und diese Drohungen, die Russland, so implizit sie sein mögen, geäußert hat, sind schon eine neue Stufe der Eskalation. Und man darf nicht vergessen, in einem Krieg herrscht großer Stress in diesen ganzen militärischen Apparaten. Also da kann es schon zu Fehlkommunikation kommen, auch zu technischen Fehlern. Oder natürlich die Auswegslosigkeit im Krieg, die Putin zunehmend spürt, lassen ihn dann vielleicht doch zur Atomwaffe greifen. Also ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich glaube, die tatsächliche Gefahr, die von Atomwaffen ausgeht, ist schon größer geworden. Und zur Frage der Abschreckung. Also natürlich ist Abschreckung auch eine Form der atomaren Drohung. Ja? Wer mit Atomwaffen abschreckt, zeigt sich politisch willens und technisch fähig, diese Atomwaffen einzusetzen. Also ich weiß nicht, ob das die schlauste Reaktion darauf ist, wie Putin dann zurückzudrohen, sei es zwar impliziter und defensiver, aber dennoch die eigenen Arsenale dann auch hochzufahren. Das kann ja nur in eine Richtung führen.
Also wir sprechen von gegenseitiger Bedrohung. Nun haben wir aber, das sehen wir im Ukraine-Krieg, noch eine weitere Komponente, nicht die direkten Waffen, Atomwaffen, Bomben, sondern Atomkraftwerke können Waffen werden. Wir sehen jetzt in Saporischschja, dass sich dort russische Truppen eingenistet haben und sozusagen als eine Basis benutzen. Und sie wissen, dass die ukrainischen Truppen sie natürlich nicht beschießen können, ohne dieses Atomkraftwerk in die Luft zu jagen, mit unvorstellbaren Folgen. Sehen wir hier, dass die friedliche Nutzung der Atomkraft mindestens auch mit 3 Fragezeichen zu sehen ist? Herr Lux?
In der Tat sehen wir das. Nukleare Energie ist eine Hochrisikotechnologie in vielerlei Hinsicht. Der Hinsicht für die umliegenden Wohngegenden. Aber gerade wenn wir über Konfliktsituationen auf der Welt sprechen, sehen wir immer wieder, wie Atomkraftwerke zu eigentlich Schauplätzen der Gefahr werden. Und ich glaube, diese Gefahr, die sollten wir in Europa nicht so zulassen, wie wir sie zugelassen haben in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen ist es nach wie vor auch aus dieser Dimension richtig, dass Deutschland auf dem Weg ist, aus der nuklearen Energie auszusteigen. Ich finde, das gehört auch zur Zeitenwende dazu, anzuerkennen, welche Gefahr eigentlich in Konfliktsituationen auch von friedlich genutzter nuklearer Technologie ausgeht.
Mhm. Frau Wachs, Sie als sicherheitspolitische Expertin, sehen Sie hier, dass die viel größere Gefahr nicht durch Bomben, sondern eben durch einen Konflikt um ein Atomkraftwerk?
Also ich denke, wir sehen hier auf jeden Fall, dass Russland sehr verantwortungslos vorgeht und einfach auch sehr brutal vorgeht und eben diese AKWs für eigene Zwecke jetzt hier nutzt. Ich hoffe sehr, dass dies bei der derzeitigen Situation bleiben wird und nicht sich nicht, also die Eskalation nicht zunehmen wird an der Stelle. Aber ich denke, was hier auch einfach wichtig ist, im Blick zu behalten, ist eben auch quasi, was wir schon auch in den letzten Jahrzehnten geschafft haben an Schritten, um eben auch in so einer derzeitigen Situation Mechanismen zu haben, die theoretisch auch helfen würden, diese Situation zu entspannen. Und zwar gibt es eben die IAEO, die Internationale Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien, die eben hier auch dafür da ist, dass eben friedliche Nutzung von Kernenergie passieren kann und eben hier auch eine Sicherung und Sicherheit dieses Nuklearmaterials stattfindet. Und hier wäre es eben enorm wichtig, dass die IAEO Zutritt quasi bekommt zu dem AKW in der Ukraine, aber das sieht momentan sehr schwierig aus.
Es gab ja jetzt ein Interview auch mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Herrn Grossi, der gesagt hat, dort läuft die Situation quasi völlig aus dem Ruder, man kann nicht einwirken. Herr Eblingkamp, Herr Grossi ist ja auch wichtig in der Diskussion um die jetzige Atomkonferenz bei den Vereinten Nationen, da geht es um die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Welche Rolle könnte die Internationale Atomenergiebehörde da noch spielen, um die ganze Sache besser unter Kontrolle zu kriegen?
Also die Internationale Atomenergiebehörde ist der zentrale Kontrolleur dieser Anlagen. Das ist völlig außer Frage. Ich finde, es ist ein bisschen unfair, Herrn Grossi jetzt aber die Verantwortung zuzuschieben, dass mit diesem Atomkraftwerk nichts passiert. Also in einem Kriegsgebiet hat auch die IAEA dann sehr begrenzte Möglichkeiten, natürlich das zu kontrollieren. Und grundsätzlich gilt natürlich, dass von ziviler Nutzung und militärischer Nutzung nicht nur ein normativer Unterschied besteht. Also die Anreicherung der Spaltmaterialien ist ja viel geringer und hätte nicht die gleiche Katastrophe zur Folge wie atomare Bomben. Aber auch rechtlich ist ja zivile Nutzung erlaubt allen Staaten. Also es gibt keinen internationalen Vertrag, der das irgendwie verbieten würde oder so. Also in dem Sinn ist die IAEA da an die Verträge natürlich auch gebunden und füllt ihr Mandat, glaube ich, in fast allen Ländern eigentlich ganz gut aus. Aber in einem Krieg ist es natürlich sehr schwierig für eine internationale Organisation, die nicht militärisch ist. Also ich möchte nicht in seine Haut stecken gerade.
Wenn Sie mir vielleicht einen Einwurf erlauben zu unserer Debatte darüber, wie durch den russischen Krieg in der Ukraine die internationale Ordnung gebrochen wird, auch im Hinblick auf die Kontrolle nuklearer Technologie. Genau das sind ja auch Bilder, die Herr Putin erzeugen möchte. Und das sollten wir auch nicht vergessen, dass er ganz bewusst auch Bilder erzeugen möchte von einer nuklearen Bedrohung für Europa, sei es durch das AKW oder durch Drohgebärden mit nuklearer Technologie. Und ich glaube, es ist richtig anzuerkennen, dass von nuklearer Technologie und insbesondere von nuklearen Waffen eine große Menschheitsgefahr ausgeht und gleichzeitig aber nicht das Spiel von Herrn Putin mitzumachen, sondern sich immer wieder bewusst zu machen, dass Teile davon auch ein Propaganda-Element sind, um die westlichen Partner von der Unterstützung für die Ukraine abzuhalten. Und gerade wenn wir zurück wollen zu einer internationalen regelbasierten Ordnung, dann bleibt es enorm wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen.
Darf ich fragen, ob man nicht Putins Spiel dann auch mitspielt, wenn man als Deutschland zum Beispiel eine neue Art Bombe einführt, neue Flugzeuge kauft und sozusagen die Rolle von Atomwaffen in der eigenen Sicherheitsstrategie auch noch verstärkt?
Also, was meinen Sie damit mit neuer Art Bombe einführen seitens Deutschland?
Deutschland hat amerikanische Atomwaffen in Rheinland-Pfalz stationiert. Bisher das Modell B-61 und ab nächsten Jahr wird dort die Bombe B-61-12 stationiert.
Das sind 20 Sprengköpfe, die sich bis jetzt dort befinden. Ist das richtig?
Ungefähr 20, ja genau. Mhm. Weiß man es nicht, weil es natürlich unter Geheimhaltung liegt. Aber ja, diese Bomben, die dann ab nächsten Jahr da sein werden, sind ungefähr 5-mal stärker in ihrer Sprengkraft als das, was in Hiroshima und Nagasaki runterkam. Also ja, möchte ich Herrn Lux schon fragen, ob nicht das Spiel Putins, das Sie gerade angesprochen haben, dann auch von der Bundesregierung einfach mitgespielt wird in dem Sinn.
Weil Sie sprachen gerade auch an, die geplante Anschaffung von F-35, die
F-35, ja.
Ist damit im Grunde eine Entscheidung getroffen, dass Deutschland weiter mitmacht bei dem Atombombenprogramm?
Naja, erstmal handelt es sich bei den verschiedensten Maßnahmen, die wir gerade vornehmen, auch im Rahmen der Zeitenwende nicht um eine Aufrüstung, sondern um eine Ausrüstung. Und für mich ist sehr eindringlich, dass eben auch progressive Kräfte beispielsweise aus Schweden, einem Land, mit dem wir eng als Deutsche zusammenarbeiten, wenn es um die nukleare Abrüstung geht, auch Deutschland sehr darin bestärkt haben, beispielsweise das Sondervermögen zur Ausstattung der Bundeswehr auf den Weg zu bringen. Wichtig finde ich, dass man sich aber nicht nur isoliert auf diese militärische Seite, an der es auch viel berechtigte Kritik gibt, konzentriert, sondern dass man sich eben auch auf den Aspekt der Abrüstung konzentriert. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein sehr starkes Signal von der Bundesregierung gewesen, dass Außenministerin Annalena Baerbock zur 10. Überprüfungskonferenz des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages gereist ist und dort sehr deutlich gemacht hat, dass Deutschland dazu steht, dass wir das Ziel einer atomfreien Welt verfolgen und dass Deutschland auch mit Blick auf den Atomwaffenverbotsvertrag als Beobachter teilnimmt. Das ist ja etwas Historisches und das ist mindestens genauso wichtig wie in dem Zusammenhang auch die Ausstattung der Bundeswehr.
Sie als Grünen-Politiker müssen nun vertreten, dass dieses natürlich in gewisser Weise auch ein Eiertanz ist. Also wenn man sich einerseits zur nuklearen Teilhabe bekennt, neue Flugzeuge anschafft, gleichzeitig für Abrüstung ist, das ist noch nicht mal der Widerspruch. Aber wenn man dann beim Verbot von Atomwaffen bei der Konferenz als Beobachter dabei ist, aber diesen Vertrag auch nicht unterschrieben hat als Bundesregierung oder als Staat, dann ist es natürlich eine doch sehr zwiespältige Ansage nach außen. Herr Eblenkamp, Sie haben da natürlich viel eindeutigere Forderungen. Kann es denn eigentlich gehen, eine Welt, wo Atomwaffen verboten werden und alle abgeschafft werden?
Natürlich. Also man hat das ja bei vergleichbaren Verträgen zu Chemiewaffen und biologischen Waffen ja gesehen. Es ist in einer ähnlichen Diskussion gestartet, auch ohne die Staaten, die diese Waffen damals hatten. Die sind dann erst später beigetreten und letztlich ist die Gefahr, die jetzt von biologischen und chemischen Waffen ausgeht, natürlich viel geringer geworden dadurch, dass es ein rechtliches Verbot dieser Atomwaffen gibt. Also da muss man sich keine Ausreden suchen, warum man das nicht unterstützen könnte. Und ja, Herr Lux hat Frau Baerbock angesprochen, die auch positive Sachen macht. Das möchte ich überhaupt nicht unter den Tisch kehren. Aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass sozusagen die Beobachterrolle bei dieser einen Konferenz des Atomwaffenverbotsvertrags dazu führt, dass damit sozusagen die Pflicht getan sei und alle anderen Abrüstungsvorhaben dann erstmal auf Eis gelegt werden. Also diesen Worten müssen jetzt natürlich Taten folgen.
Damit ist die Pflicht keinesfalls getan. Das ist auch nicht der Eindruck, den ich hier erwecken wollte, sondern die Pflicht beginnt ja jetzt erst, die Pflicht auch zu vermitteln. Denn wenn wir uns anschauen, dass im Atomwaffenverbotsvertrag nur wenige Länder sich überhaupt engagieren aus dem globalen Norden und aus der NATO, dann ist es, glaube ich, unfassbar wichtig, dass Deutschland bei dieser Frage der nuklearen Abrüstung eine elementare Vermittlerrolle einnimmt und beispielsweise auch in dem Zusammenhang die Stockholm-Initiative nochmal stärken. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir das als Auftrag nehmen und unsere Dilemma-Position, wie Sie sie ja richtig beschreiben, es ist ja ein Dilemma, an dem wir sind. Es ist so, dass mehrere Sachen, die vielleicht etwas widersprüchlich wegen zu einem gleichen Zeitpunkt richtig sind, dass wir das aber nutzen, um auch unsere Partner, die beispielsweise gegenüber nuklearer Aufrüstung viel, viel aufgeschlossener sind als Deutschland, davon zu überzeugen, langfristig an anderen Zielen mitzuarbeiten.
Ich möchte gerne die Wissenschaftlerinnen fragen von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Wachs, vieles an Abrüstungsinitiativen ist eingeschlafen oder aufgekündigt. Ist denn jetzt durch den russischen Angriffskrieg einerseits die Lage zwar explosiver, wie wir eben schon beschrieben haben, andererseits aber auch der Wille vieler Staaten, diese Gefahr zu begrenzen, größer geworden?
Also Sie sagen das absolut richtig. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum man gerade sagen kann, dass es mit der Abrüstung extrem schwierig ist. Also ich meine, die Liste ist lang. Wir haben eben nur noch einen bilateralen Vertrag zwischen den USA und Russland, eben dieser New START-Vertrag, der 2026 ausläuft und wo unklar ist, ob es da einen Nachfolgevertrag geben wird und wie der aussehen könnte. China rüstet auf, Nordkorea hält an seinen Atomwaffenprogramm fest, auch der JCPOA mit dem Iran, ja, da ist die Wiederbelebung, wo sich ja gerade die EU auch sehr einsetzt, das gestaltet sich auch als sehr schwierig. Also ja, es gibt viele Gründe, warum es gerade sehr schwierig ist und ja, gerade auch eben dieser Ruf, gerade auch aus der Zivilgesellschaft kommt, dass man doch hier vorankommen muss mit der Abrüstung. Momentan laufen ja eben auch die Verhandlungen oder die Gespräche eben in New York im Rahmen dieser Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrags. Also ich glaube, das kann schon dazu führen insgesamt, dass die Polarisierung weiter zunimmt. Also einerseits zwischen eben den Atomwaffenstaaten und ihren Alliierten und dann auf der anderen Seite eben zwischen die Staaten, die keine Nuklearwaffen haben. Dass es nun realistischer ist, dass wir hier mit der Abrüstung vorankommen. Ich glaube, hier ist es nochmal wichtig, auch zu trennen zwischen Abrüstung und Rüstungskontrolle. Also Rüstungskontrolle ist letztendlich, wenn man so der klassischen Definition folgt, eben ein viel breiteres Konzept. Das heißt, hier geht es um Maßnahmen, die grundsätzlich Sicherheit und Stabilität fördern. Und das muss eben nicht gezwungen gezwungenermaßen Abrüstung sein. Das heißt, es kann auch eben Transparenz und Risikoreduzierung etc. beinhalten. Und ich glaube, hier gibt es zumindest mehr Spielraum momentan, wirklich bei Abrüstung voranzukommen unter den Atomwaffenstaaten. Das halte ich für momentan für sehr, sehr unwahrscheinlich und sehr schwierig.
Rüstungskontrolle ist ja im Prinzip ein Schritt auf dem Weg hin zu Abrüstung. Florian Eblenkamp, welche Chancen hat die aktuelle Konferenz, die ja bis zum 26. August noch dauert, in New York? Da gab es Vorläuferkonferenzen, die brachten gar nichts, andere wiederum, da ging es ganz gut voran. Diese ist ja auch jetzt schon um 2 Jahre verschoben wegen der Pandemie. An welcher Stelle befinden wir uns da und wie ist da möglicherweise der Konflikt in der Ukraine ein Katalysator, dass sich doch etwas bewegt in Richtung mehr Kontrolle?
Ja, also es ist unfassbar schwierig, da gebe ich den anderen beiden auch total recht. Momentan vielleicht auch wegen des Kriegs in der Ukraine noch schwieriger, aber deswegen auch umso wichtiger, über diese Themen zu sprechen. Und ich glaube, die Außenministerin hat den schönen Satz gesagt, dass jeder kleine Schritt, den der dort jetzt gemacht werden kann, jede Anstrengung wert ist. Und das teile ich natürlich total. Also jetzt ist die Zeit, wo man diese Verträge ein Stück weit wiederbeleben muss, um auf zumindest auf Rüstungskontrolle und dann auch auf Abrüstung zu kommen. Natürlich wird diese Konferenz jetzt nicht den Krieg in der Ukraine irgendwie befrieden oder zugunsten der Ukraine entscheiden. Aber was dort schon eine Forderung ist, die, glaube ich, erwartbar ist, ist, dass diese Konferenz Atomwaffendrohungen grundsätzlich verurteilt. Und zwar egal von wem und in welchen Umständen. Russland weiß schon, dass sie selbst damit gemeint sind dann. Aber ja, ich habe das in ein paar Reden jetzt auch gehört, auch von der deutschen Außenministerin, aber von den anderen Atomwaffenstaaten nicht unbedingt. Die zeigen dann gerne auf die anderen Länder, China insbesondere, die auch die Voraussetzungen schaffen, um mehr Atomwaffen zu entwickeln, aber könnten eigentlich selber viel konkretere Schritte tun, um das Spiel der Abrüstung wieder ins Rollen zu bringen. Also ja, bei Deutschland zum Beispiel könnte auch zum Beispiel eine Verurteilung der nuklearen Teilhabe oder der Stationierung von Atomwaffen in anderen Gebieten erfolgen. Das hat ja Belarus zum Beispiel vorgeschlagen, es mit russischen Atomwaffen zu machen. Also da fehlt mir einfach auch die Positionierung der Bundesregierung dazu dann.
Ich glaube, in der öffentlichen Meinung ist gerade mehr die Position, dass man lieber unter einen Schutzschirm schlüpft, anstatt abzurüsten, so perfide und pervers ist. Also erscheint Sicherheit hat man scheinbar nur, wenn man bis an die Zähne bewaffnet ist. Schauen wir uns doch mal an, wie die Arsenale gerade aussehen, Frau Wachs. Am Ende des Kalten Krieges gab es weltweit fast 70.000 Atomsprengköpfe. Dann wurde eine ganze Menge verschrottet, wahrscheinlich nicht nur aus gutem Willen, sondern weil es auch einfach alt war. Wo stehen wir jetzt?
Genau, zum Glück stehen wir nicht mehr bei dieser extremen Zahl von 70.000, sondern sind es jetzt so um die 12.000 Nuklearwaffen weltweit. Und da gibt es eben 9 Staaten, die Nuklearwaffen besitzen. Das sind eben einmal die 5 sozusagen offiziellen Nuklearwaffenstaaten, das heißt die USA, Russland, China, die UK und Frankreich, die eben, ich sage offiziell, weil sie eben im Rahmen dieses Nichtverbreitungsvertrags als solche anerkannt sind. Und dann gibt es eben noch 4 weitere Nuklearwaffenstaaten, die eben nicht Teil dieses Regimes sind und Nuklearwaffen quasi dagegen entwickelt haben. Und das sind eben Nordkorea, Pakistan, Indien und auch Israel. Da ist es dann eben insgesamt schon so, dass die USA und Russland hier immer noch um die 90% aller Nuklearsprengköpfe
weltweit. Bei Iran muss man ein Fragezeichen machen, ne?
Bei Iran muss man auf jeden Fall, denke ich, noch ein Fragezeichen machen, auch wenn hier die Lage, wie gesagt, momentan sehr schwierig ist. Also sie reichern weiterhin Uran eben an und diese Wiederbelebung des JCPOA gestaltet sich als sehr schwierig. Das heißt, hier können wir bisher noch nicht davon sprechen, dass der Iran Nuklearwaffen hat. Aber theoretisch, wenn er sich sozusagen morgen entscheiden würde, Nuklearwaffen zu entwickeln, entgegen jeglicher Sanktionen etc., dann würde das jetzt auch nicht besonders lange dauern. Also man spricht, denke ich, von ein paar Monaten, bis sie theoretisch eine fertige Nuklearwaffe eben auch mit Trägersystem etc. hätten.
Danke, dass Sie jetzt die Staaten nochmal genannt haben, die tatsächlich über Atomwaffen verfügen. Aber meine Frage ging eben auch hin, wie viele Atomsprengköpfe gibt es jetzt weltweit ungefähr?
Ja, das sind eben so um die 12.000. Momentan.
Genau. Mit einer anderen Durchschlagskraft aber als damals die ersten Bomben wie in Hiroshima.
Hier muss man, ich sag mal so, genauer hinschauen. Also es wird hier grundsätzlich so in der Fachwelt oft zwischen strategischen und nicht strategischen Nuklearwaffen unterschieden, wobei diese Unterscheidung auch durchaus schwierig ist. Aber letztendlich, insbesondere bei den strategischen Nuklearwaffen, handelt es sich eben um solche, die eine enorme Sprengkraft haben. Das heißt, weit mehr als Hiroshima und Nagasaki. Und bei den nicht strategischen, auch da gibt es Unterschiede. Also das ist jetzt hier schwierig, das in dieser Dichotomie so einfach darzustellen, aber trotzdem handelt es hier um eine geringere Sprengkraft. Und das ist eben auch hier diese Nuklearwaffen der USA zum Beispiel, die in Europa gelagert sind, die haben eben sozusagen einstellbare Sprengkraft. Das heißt, das kann dann sozusagen beim Einsatz nochmal extra eingestellt werden.
Neues nukleares Wettrüsten, wie ein Atomkrieg verhindert werden kann. Sie hören den Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur und das eben war Lydia Waxe, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie diskutiert mit Max Lux von Bündnis 90 die Grünen, Außenpolitiker im Bundestag, und Florian Eblenkamp von ICAN, der deutschen Sektion der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Herr Eblenkamp, Frau Waxe hat es gerade nochmal differenziert, die nicht-strategischen Atomwaffen. Wie sehen aus Ihrer Sicht die Arsenale aus? Wie muss man sich das als Laie vorstellen?
Diese Unterscheidung macht manchmal durchaus Sinn, wenn man diese Arsenale beschreiben will, weil dort damit natürlich die konkrete Gefährdung, die durch diese Waffen ausgeht, unterschieden wird. Aber wie Frau Wachs auch sagt, das ist teilweise ziemlich random, wo dort der Cut-off gemacht wird. Das heißt, man sollte sich nicht damit zufrieden geben, wenn sozusagen im strategischen Bereich abgerüstet wird, aber im taktischen Bereich aufgerüstet wird oder so. Also Atomwaffe bleibt dann in dem Sinn Atomwaffe. Und zum Beispiel diese Bomben, die jetzt dann nach Deutschland kommen, sind eben, wenn sie in ihrer höchsten Sprengkraft eingestellt sind, genau an der Schwelle, die dann wirklich nicht so klar ist. Also bei 50 Kilotonnen TNT-Äquivalent, gekoppelt mit einem Trägersystem, das F-35, das es dann auch weit tragen kann, kann man sie sowohl taktisch einsetzen, wenn man möchte, als auch strategisch. Also für Abrüstungszwecke, glaube ich, ist diese Unterscheidung gar nicht so hilfreich mehr für die Einschätzung der tatsächlichen konkreten Gefahr.
Russland hat ja in den letzten Jahren sehr viel investiert, sehr stark modernisiert, auch im Bereich von Hyperschall, künstlicher Intelligenz, Cyberwaffen. Was bedeutet das eigentlich im Hinblick auf die atomare Bewaffnung? Sind da längst Dinge unterwegs, die möglicherweise mit Unterwasserdrohnen ganze Küstenstriche verseuchen und verwüsten können? Das ist ja eigentlich nicht mehr im Rahmen des Vorstellbaren für einen normalen Menschen.
Es ist so, dass Russland hier in den letzten Jahren ein massives Modernisierungsprogramm seiner Nuklearstreitkräfte durchgeführt hat. Und eben dabei jetzt nicht nur sozusagen alte Systeme ersetzt hat, sondern eben auch gänzlich neue Fähigkeiten entwickelt hat, die Sie eben gerade angesprochen haben. Also zum Beispiel diese Hyperschall-Gleitflugkörper Avangard, der auch schon stationiert ist, und eben diese Unterseedrohne. Das ist immer sehr schwierig, genau zu wissen, was Russland da wirklich entwickelt und welche Fähigkeiten diese Systeme wirklich haben. Also auch hier ist es wirklich viel Propaganda und viel Einschüchterung von Russland, die damit verbunden sind. Ich möchte damit jetzt nicht die destabilisierende Wirkung anzweifeln, aber ich glaube, wir müssen trotzdem immer das mit Vorsicht genießen, was Putin für Propagandazwecke alles so vorstellt.
Mein Eindruck ist auch, dass wir in Europa manchmal unterschätzen, wie stark geleitet diese Desinformationskampagnen aus Russland in unsere Gesellschaft hinein funktionieren. Das sehen wir natürlich an der Debatte über die nukleare Bedrohung durch Russland. Das sehen wir aber auch an vielen anderen Beispielen der letzten Jahre. Wir wissen ja heute, dass eine Faschistin Le Pen in Frankreich beispielsweise vom Kreml mehr oder weniger finanziert wurde. Wir wissen, dass über auch Eingriffe in Cyber, in künstliche Intelligenz, Russland bewusst versucht hat, etwa die Kampagne des Brexits in Großbritannien zu unterstützen. Das heißt, wir sehen diese Form der Kriegsführung auch durch Russland, gerade in Bezug auf Europa und auch gerade in der jetzigen Debatte, die wir führen über verschiedenste Bedrohungen. Und ich glaube, das muss uns wirklich zu denken geben, dass wir uns da auch immer wieder hinterfragen, welche Narrative bedrohen uns eigentlich.
Es sind ja nicht, wie Herr Lux sagt, die Narrative, die uns bedrohen, sondern tatsächlich die Waffen. Also es mag sein, dass Russland das in einer sehr groß angelegten Desinformationskampagne macht und man da natürlich aufpassen muss, was man davon glaubt und vor allem weiterverbreitet. Aber die Existenz dieser Waffen und Trägersysteme kann ja nicht wirklich ernsthaft angezweifelt werden. Also die existenzielle Gefahr, die von diesen Waffen und Trägersystemen ausgeht, ist ja schon sehr real. Also es mag nicht alles bare Münze sein, was dort aus dem Kreml kommt, aber die Glaubhaftigkeit der russischen atomaren Drohungen würde ich jetzt nicht einfach als Propaganda abtun und sozusagen verharmlosen. Das hat man ja auch an der Reaktion in Deutschland oder in ganz Europa gesehen, nachdem diese Drohungen ausgesprochen waren. Waren auf einmal Jodpillen ausverkauft, Menschen installieren sich privat Bunker in ihren Häusern und so weiter. Also die Wahrnehmung des Risikos, das davon ausgeht, ist ja unverändert hoch. Ganz egal, ob das in Teilen Propaganda sein mag oder nicht. Ja.
Nochmal mit Blick auf die Arsenale. Wer hat denn eigentlich was? Hyperschall, KI, Cyberwaffen, Interkontinentalraketen, Sprengköpfe auf U-Booten. Hat das jeder in gleichem Maße oder ist da Russland tatsächlich führend oder sind es die USA?
Man kann jetzt nicht sagen, dass Russland hier führend ist, das auf jeden Fall nicht. Ich will jetzt nicht anfangen, die ganze Liste von Ihnen abzuarbeiten, aber es ist letztendlich eben schon so, dass man eigentlich sagen kann, dass eben mehrere Staaten, unter anderem eben Russland, die USA und China, momentan ihre Streitkräfte modernisieren. China weitet es eben auch massiv aus. Also man spricht hier von momentan, haben sie um die 350 Nuklearsprengköpfe. Das wollen sie, oder zumindest laut Pentagon-Berichten etc., scheinen sie das extrem auszuweiten und zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Außerdem entwickeln sie neue Raketen. Also hier ist eine Modernisierung und teilweise Aufrüstung im vollen Gang. Und eben bei den USA, wie auch Russland, China und auch andere Nuklearwaffenstaaten, ist es so, dass sie eben so eine sogenannte nukleare Triade haben. Das heißt, sie können eben Nuklearwaffen sowohl von Land, See als auch von Luft starten. Ein paar dieser Nuklearwaffenstaaten investieren hier eben jetzt auch in neue Technologien wie Hyperschall. Also insbesondere sind es eben die USA und China, wobei hier die USA zum Beispiel das momentan für konventionelle, also nicht für Nuklearwaffen vorantreibt. Und hier ist eben Russland schon eine Ausnahme in dem Sinne, dass es eben Hyperschallwaffen gerade auch für nukleare Sprengköpfe entwickelt.
Man muss sich, glaube ich, immer bewusst machen, über 95% der Sprengköpfe sind in den Händen von den USA und Russland. Ja, die anderen Staaten, sei es China, auch wenn sie ihren Bestand verdreifachen würden, hätten sie nicht mal ein Fünftel der Anzahl der Sprengköpfe, die den USA und Russland zur Verfügung stellt. Also so schlimm das natürlich ist, wenn China aufrüstet nuklear, muss man schon ein bisschen die Relation wahren und nicht allzu stark mit dem Finger an der Stelle vielleicht auf andere zeigen, sondern vielleicht auch im eigenen Bündnis anfangen, die Rolle von Atomwaffen zu hinterfragen. Und abgesehen davon hat auch Großbritannien vor 2 Jahren erst eine neue Richtlinie erlassen, um die Maximalzahl der Sprengköpfe zu erhöhen. Also die Aufrüstung ist leider nicht nur in China oder Russland im Gange, sondern auch in den westlichen Staaten.
Die Frage ist, wer hat überhaupt Interesse an Atomwaffen? Da will sie unbedingt, mit anderen Worten, wie groß ist das Interesse auch der Industrie und der Militärs, weiterzuentwickeln und mehr Waffen zu haben, also sie eher nicht abzurüsten oder zu vernichten, Herr Lux?
Naja, wir kennen ja Berichte aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie weit eigentlich der internationale Finanzsektor auch eingebunden ist in zum Beispiel die Entwicklung nuklearer Technologien. Und was wir erleben vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation ist ja eine eher auch allgemeine Aufrüstungsspirale, die natürlich nicht Halt macht vor den weltweit aktiven Rüstungsunternehmen und Rüstungsindustrien. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir das im Blick behalten und dass klar sein muss, nach diesem Krieg und nach der sinnhaften Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg ist es notwendig, weiterhin einen Weg zu finden, der auch das kritisch in den Blick nimmt und der insbesondere auch den Finanzströmen, die zur Finanzierung von nuklearen Waffen beitragen, nachgeht.
Herr Eblenkamp, Sie sind ja in der deutschen Sektion der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen da auch sehr engagiert, auch aufzuzeigen, wie viel Geld wohin geht und zum Beispiel auch deutsche Banken investieren in den Aufbau von Atomwaffen oder den Bau von Atomraketen. Airbus zum Beispiel baut ja auch welche. Könnten Sie uns das vielleicht mal ein bisschen deutlicher machen, wie viel Geld da wohin geht und wo das Interesse auch der Industrie liegt?
Also ich glaube, man muss es schon weltweit sehen. Deutschland hat natürlich einen gewichtigen Anteil daran. Also diese neuen Flugzeuge zum Beispiel kosten schätzungsweise so 100 Millionen pro Stück. Wenn man davon, ich weiß nicht, so um die 30 kauft, kann man sich dann ausrechnen, was das kostet. Insgesamt, wir haben das analysiert für 2021, also noch bevor der Krieg in der Ukraine gestartet ist, wurden weltweit 82 Milliarden Dollar in Atomwaffenprogramme investiert. Eine unfassbare Menge an Steuergeld, muss man ja auch sagen. Also es ist ja nicht in erster Linie private Investoren, die das tätigen, sondern Staaten, die das kaufen. Damit haben Firmen, die Atomwaffen produzieren, ungefähr 30 Milliarden Dollar Profit gemacht. Da kommen dann Banken ins Spiel, die natürlich dort ihre Aktien haben zum Beispiel oder auch Pensionsfonds und so weiter, die dort investieren. Und um den Kreislauf dann perfekt zu machen, kommt der dritte Punkt. Das sind dann Lobbyisten und auch Thinktanks, die dann wiederum von diesen Atomwaffenfirmen bezahlt werden, um PolitikerInnen zu beeinflussen, wieder die Rolle von Atomwaffen in ihren Sicherheitskonzepten zu erhöhen und zum Beispiel modernere Arsenale zu kaufen. Wir haben ausgerechnet, dass ungefähr 10 Millionen Dollar an Thinktanks geflossen sind, 117 Millionen für Lobbyismus dafür eingesetzt wurden. Diese Spirale ist so ein bisschen selbstverstärkend und hat sich auch im Vergleich zu 2020, also dem Referenzjahr dann davor, um ca. 10% erhöht, noch bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Muss man sich keine Illusionen machen, dass dort ein sehr heftiges privatwirtschaftliches Interesse drinsteckt. Ein Beispiel: die Firma Lockheed Martin, von der auch Deutschland gerne kauft, hat ungefähr 2 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und hat dann davon wieder fast 17 Millionen an Lobbyisten bezahlt. Und Thinktanks, zum Beispiel, ich greife jetzt einfach einen aus unserer Studie raus, das Center for Strategic and International Studies hat ungefähr 2,5 Millionen Dollar für sogenannte Thinktank-Arbeit dann bekommen, um Atomwaffen in den politischen Diskurs wieder einzubringen. Also ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt und ja, leider ist kein Ende in Sicht, was das angeht.
Max Lux, Sie als Außenpolitiker, als Bundestagsabgeordneter sind genau natürlich die Zielgruppe für die Lobbyisten. Bemerken Sie doch diese massive Aktion, die dahinter steckt?
Wenn ich im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern bin, insbesondere mit Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass die Beeinflussung in Deutschland im Hinblick auf nukleare Waffen deutlich geringer ausfällt als in anderen Ländern. Natürlich gibt es hier immer wieder Thinktanks, die versuchen zu erzählen, wie wichtig denn ein eigenes, großes, gemeinsames europäisches Atomwaffenprojekt wäre. Dennoch gibt es in Deutschland zum Glück und auch aus der historischen Lehre, was diese Nation einmal in Europa angerichtet hat, eine sehr gesunde Skepsis gegenüber einem eigenen Atomwaffenprogramm. Was aber spürbar ist, ist natürlich, dass der Lobbyismus der Rüstungsindustrie gerade und aktuell um sich greift und dass natürlich auch dieser Lobbyismus nach langfristigen Perspektiven fragt, jetzt wo die Produktionskapazitäten erhöht werden. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Deutschland eine gute Heimat für die Rüstungslobby wird, denn wir haben im Koalitionsvertrag das Ziel eines Rüstungskontrollgesetzes und an diesem Ziel werden wir auch weiter festhalten.
Lydia Wachs, Sie als Wissenschaftlerin, die im Forschungsbereich tätig ist, was sehen Sie an Interesse und an Druck von Seiten der Militärs, Atomwaffen weiter voranzutreiben?
Das ist natürlich schwer zu sagen, weil das auch sich sehr einfach unterscheidet, je nach Land. Sind hier natürlich unterschiedliche Interessen auch im Militär vertreten, wobei es im Militär oft auch Interessen gibt, eben gerade auch in der konventionellen Rüstung mehr zu investieren und gar nicht so stark auf die auf Nuklearwaffen zu setzen. Daher denke ich, ist es schwierig, hier pauschal darüber zu sprechen. Genau.
Wir haben eben die doch enormen Summen gehört, die Florian Eblingkamp genannt hat. Herr Lux, wenn man schaut, dass dieses Geld natürlich für andere politische wichtige Vorhaben nicht zur Verfügung steht. Also es geht ja nicht nur um die sicherheitspolitischen Bedrohungssituationen, sondern wir haben die Energiekrise, wir haben den Klimawandel und noch viele andere Dinge, Ernährungskrise auf der Welt. Wie wichtig wäre es, dass wir tatsächlich wieder in die Abrüstungsdiskussion stärker hineinkommen, damit auch Gelder frei werden aus diesem Bereich, um sie woanders einzusetzen?
Erstmal sollte meiner Ansicht nach klar sein, dass wir jetzt in unsere militärische Sicherheitsarchitektur investieren, darf nicht heißen, dass an anderen Stellen unserer Sicherheitsarchitektur gespart wird. Und zur Sicherheitsarchitektur gehört menschliche Sicherheit fundamental. Damit gehört zur Sicherheitsarchitektur einerseits natürlich auch, was wir im Inland schaffen, gehört aber auch andererseits genauso, was wir in Entwicklungszusammenarbeit und in humanitäre Hilfe investieren. Das ist eben nicht untrennbar von militärischer Sicherheit. Wenn wir uns einige Regionen auf der Welt anschauen, wo Deutschland militärisch aktiv ist, wie zum Beispiel die Region Kurdistan-Irak, dann geht es ja auch immer Hand in Hand, auch mit humanitärer Hilfe und mit Entwicklungszusammenarbeit, die vor Ort geleistet wird. Und darum darf an diesen Stellen nicht gespart werden. Und da werden wir auch in den Haushaltsberatungen des Parlaments ganz genau drauf schauen. Und langfristig müssen wir natürlich einen Weg finden, zurück zu einer Abrüstungspolitik. Es ist natürlich richtig, dass wir gerade nur kleine Schritte machen können, wie bei der Überprüfungskonferenz. Aber diese kleinen Schritte werden uns helfen, irgendwann zurückzufinden auf einen Weg der regelbasierten internationalen Ordnung. Und eine regelbasierte internationale Ordnung wird uns ermöglichen, wieder auf Abrüstung zu setzen.
Ja, das ist der einzige Weg. Natürlich muss das Völkerrecht durchgesetzt werden und sozusagen diese Rolle, die Atomwaffen haben, als Waffen, die andere Staaten erpressen, die andere Staaten einschüchtern und nötigen vielleicht, darf nicht einfach jetzt legitimiert werden in dem, was Russland tut. Also das könnte man sich ja bei anderen Staaten genauso vorstellen. Taiwan ist bestimmt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da ist auch eine Atommacht, die Anspruch auf diese Insel hat. Vielleicht gibt es dann auch andere Staaten, die dieses Beispiel sehen und sich denken, ha, das wäre auch für uns was. Insofern, solange das legitimiert wird, dass Atomwaffen in einer Form akzeptabel sind und sogar völkerrechtlich sogar akzeptiert sind, wie im Nichtverbreitungsvertrag, muss man sich ja auch nicht wundern, dass andere Staaten diesen strategischen Supervorteil, der davon ausgeht, auch anstreben würden. Es muss schleunigst dafür gesorgt werden, auch wenn es gerade schwierig ist, dass das nicht Schule macht und dass das internationale Recht an der Stelle gestärkt wird.
Absolut, aber ich denke, da sehen wir ja auch beispielsweise jetzt gerade bei der Überprüfungskonferenz, dass hier einige Staaten eben auch das Vorgehen von Russland durchaus kritisieren und anprangern. Ich glaube auch, es wird jetzt viel auch diskutiert, ob eben, also wie Sie sagen, dass das jetzt Schule machen könnte, dass vielleicht auch andere Staaten sich Nuklearwaffen zulegen könnten etc. Diese Proliferationsrisiken sehe ich hier allerdings gerade für eher gering. Also ich oder nicht besonders nochmal sozusagen extra beeinflusst durch den Krieg in der Ukraine. Das heißt, dass beispielsweise Nordkorea und jetzt gerade eben auch der Iran, das sind Fälle, die sind vor allen Dingen von regionalen Interessen, geopolitischen Interessen beeinflusst und verfolgen diese. Und ich glaube, da hat Russlands Vorgehen jetzt hier nicht einen massiven Einfluss. Und das würde ich auch für andere Staaten so sagen. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir hier aufgrund des Kriegs in der Ukraine und Russlands Vorgehen hier mit Nukleardrohungen eben diesen Krieg zu führen, dass wir hier neue Proliferationsrisiken sehen werden.
Frau Wachs hat natürlich recht, diese regionalen Interessen spielen da eine große Rolle und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine vielleicht gar nicht so sehr, aber die Atomwaffenstaaten kann man nicht einfach so aus der Verantwortung lassen dort jetzt. Also der Non-Proliferation Treaty, also der Nichtverbreitungsvertrag, der diese Proliferation ja eindämmen soll, basiert ja auf dem Deal, dass diese 5 Staaten komplett abrüsten und im Gegenzug alle anderen Staaten sagen, wir werden niemals Atomwaffen haben. Und fast alle anderen Staaten haben sich dran gehalten, beziehungsweise sind im Vertrag wieder ausgetreten. Nur diese 5 Staaten haben sich eben nicht dran gehalten. Und dann ist es meiner Meinung nach ja nur rational, von den anderen Staaten diesen Vorteil auch zu suchen. Also man ist dann in einer schwierigen Position, seitens der Atomwaffenländer, den Iran zum Beispiel zu kritisieren, diese Waffe anzustreben, wenn man selber nicht genug dafür tut, die Rolle dieser Waffen zu reduzieren. Die Verantwortung liegt meiner Meinung nach dafür dann schon auch bei den Atomwaffenstaaten.
Bei allem, was ich an den Analysen von Ihnen teile, finde ich schon, dass der Iran uns auf eine gewisse Art und Weise auch mit den aktuellen Verhandlungen über das JCPOA schon in einem Brennglas die Dramatik einiger internationaler Prozesse vor Augen führt. Einerseits des Prozesses einer USA, auf die wir uns nicht immer verlassen können, auf die wir uns nicht verlassen konnten, als sie ausgestiegen ist aus dem Abkommen mit dem Iran, was meines Erachtens nach ein großer Fehler in der internationalen Politik war. Andererseits ist natürlich das eine regionale Frage im Iran. Aber diese regionale Frage hat ja auch viel zu tun mit verschiedenen geostrategischen Interessen. Als Deutschland haben wir natürlich das Interesse, dass der Staat Israel nicht um seine Existenz in der Region führen muss. Russland versucht seine Beteiligung an den Verhandlungen aber natürlich auch strategisch auszunutzen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr richtig, dass Deutschland als einziges Land, das keine Atomwaffen von den mit den Iran verhandelnden Staaten besitzt, dort auch weiterhin aktiv ist in diesen Verhandlungen und versucht auch zu vermitteln, gerade zwischen den USA und dem Iran, die ja aus den Erfahrungen ein großes Misstrauen gesetzt haben. Denn wir brauchen wieder, um auch für diese internationalen Prozesse zu lernen, dringend ein Abkommen mit dem Iran der Atomfrage.
Ich will nur nicht den Eindruck erwecken, dass ich diesen Verhandlungsprozess mit dem Iran nicht wichtig fände. Ja? Im Gegenteil, es ist sehr wichtig, dass dort Schritte gemacht werden, die Gefahr einer Atombombe aus dem Iran mindern oder stoppen. Natürlich, aber langfristig kann das nur ein Zwischenschritt sein. Ich glaube, letztlich müssen wir auf globale Verträge zurück, die die Rolle von Atomwaffen ächten. Und dafür wurde ja zum Beispiel der Atomwaffenverbotsvertrag auch geschrieben. Also ich glaube, der ganze Weg muss konsequent zu Ende gegangen werden. Und das heißt dann auch, den Atomwaffenverbotsvertrag stärken.
Welche Rolle kann Deutschland da spielen, Frau Wachs? Wir haben die schwierige Rolle sozusagen in der Sandwich-Position ja schon mehrfach beschrieben hier in der Sendung. Gerade sprach Herr Lux von einer Vermittlerposition. Was ist da möglich?
Also wie Sie sagen, ist Deutschland hier natürlich in einer schwierigen Situation, wobei Deutschland hier auch nicht das einzige Land ist, was in dieser schwierigen Situation ist und letztendlich die NATO ja bereits mindestens seit den 60er Jahren eben diesen zweigleisigen Ansatz auch hier fährt, eben dass sie sagen, einerseits Abschreckung, aber eben auch Rüstungskontrolle. Das heißt, Deutschland ist hier nicht das einzige Land mit diesem Ansatz, aber natürlich stellt sich dann die Frage, okay, wie kann Deutschland hier wirklich Einfluss drauf haben, und das gestaltet sich, und ich glaube, da müssen wir realistisch bleiben, als eben sehr schwer, denn Deutschland ist letztendlich nicht das Land, was darüber entscheidet, ob China oder Russland oder die USA abrüsten. Also ich denke, Deutschland kann hier versuchen, eben Plattformen ins Leben zu rufen oder Konsultationen auch zu ermöglichen und zum Beispiel auch bestimmte Mechanismen entwickeln, Verifikationsmechanismen etc. Und da ist Deutschland eben auch in unterschiedlichen Initiativen aktiv. Aber letztendlich ist es eben dann doch die Entscheidung von den USA und von Russland und von China etc., sich an einen Verhandlungstisch zu setzen und eben einen Vertrag gemeinsam zu entwickeln. Und ich glaube, das ist momentan eben wahnsinnig schwierig, nochmal extra schwierig durch den Krieg in der Ukraine, aber sicherlich auch durch Chinas Aufrüstung und eben das US-Interesse, auch China hier eben in einen Vertrag reinzubringen.
Aber Deutschland könnte doch schon sich zumindest mal dafür einsetzen und das vielleicht auch gerade in New York vorschlagen, dass für eine Nichtbeachtung der Abrüstungsverpflichtung des Nichtverbreitungsvertrags, Artikel 6, auch einfach mal Sanktionen erlassen würden. Also dann wäre man ja bei Russland und bei China und auch bei anderen Staaten in der Position, dass Aufrüstung zum Beispiel zu wirtschaftlichen Sanktionen führen würde und so weiter. Also selbst das macht Deutschland ja nicht. Also natürlich hat Deutschland keine eigenen Atomwaffen und kann sozusagen nicht final über deren Verbleib entscheiden. Aber Deutschland kann diesen Prozess natürlich schon sehr stark gestalten und hat im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrags auch eine sehr starke Stimme. Also da sehe ich die Verantwortung natürlich auch bei Deutschland.
Aber Deutschland gestaltet diesen Prozess ja bereits aktiv mit. Wenn wir sehen, wie klar die Verurteilung des russischen Angriffskriegs in den Vereinten Nationen war, dann war das auch eine sehr klare Ansage mit Blick auf nukleare Drohung, und ist es auch noch heute. Und das, finde ich, bestätigt auch noch mal das, was die Außenministerin gesagt hat auf der Überprüfungskonferenz. Ich würde aber gerne noch mal eine Initiative herausgreifen von den Initiativen Deutschlands, die Frau Wachs erwähnt hat, nämlich die Stockholm-Initiative. Dort werden wir nämlich mit Blick auf die NATO eine veränderte strategische Ausgangslage bald hoffentlich erleben. Denn zwei der Länder, mit denen wir in der Stockholm-Initiative eng verbunden sind, beispielsweise auch dabei engagiert sind, eine Fortentwicklung des New Start-Abkommens zu entwickeln. Zwei dieser Länder sind noch nicht in der NATO, aber werden es bald sein, Finnland und Schweden. Und damit wird sich natürlich mit diesem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens auch in den Debatten innerhalb der NATO etwas verändern. Und natürlich ist Deutschland bei diesen Fragen nur ein kleiner Akteur, aber es ist wichtig, dass Deutschland ein aktiver Akteur ist, und es ist noch wichtiger, dass Deutschland bald in der NATO auch noch starke Partner haben wird, die da unsere Ansicht teilen.
Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, die Stockholm-Initiative war bisher ja schon auch sehr viel heiße Luft, also konkrete Abrüstung oder auch nur Non-Proliferationsvorschläge sind da ja nicht rausgekommen seitens der Staaten, die da dabei sind. Im Grunde war es ja in allererster Linie nur eine Wiederholung von ollen Kamellen aus den vergangenen Jahren, die dann in ein neues Gewand der Stockholm-Initiative gepackt werden. Ich finde es richtig, dass die Staaten miteinander sprechen, natürlich, aber letztlich muss man schon auch einen realistischen Blick haben, was dort am Ende rumkommt. Also es kann keine Ausrede sein, diese Stockholm-Initiative ins Feld zu führen und dann damit alle konkreten Handlungen erstmal abzuwägen.
Nee, das soll auch keine Ausrede dafür sein, aber es ist ein wichtiger Baustein von vielen, Und die Situation ist ja so im internationalen Diskurs, dass es nicht so wäre, dass es ein einfacher Weg ist auf dem Weg zur Abrüstung von nuklearen Waffen, sondern dass die Fronten sehr, sehr, sehr stark verhärtet sind, allein im globalen Nord- und Südgefälle. Und dazu sagen, wir übernehmen eine Vermittlerrolle. Und das ist ja auch ein bisschen der Hintergedanke der Stockholm-Initiative. Das ist ein wichtiger Baustein, aber Sie haben natürlich völlig recht, dass uns das nicht als Ausrede dienen sollte, vor konkreten Schritten abzusehen.
Lassen Sie uns zum Schluss noch mal eine kurze Runde machen und zum Abschluss bewerten. Bei allen drängenden und drängendsten Fragen, mit denen sich Politiker beschäftigen müssen, Energiekrise, Klimaschutz, Ernährungssicherheit, Bevölkerungswachstum, muss angesichts des Risikos eines Big Bangs tatsächlich die Sicherheitspolitik an erster Stelle stehen?
Also ich denke, mit dem Krieg in der Ukraine hat Sicherheitspolitik sicherlich oder sicherheitspolitische Themen sicherlich sehr viel neue Aufmerksamkeit, gerade eben auch in Deutschland erlangt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch wichtig, denn ich glaube, in den letzten Jahren haben wir uns gerade in Deutschland in einem sehr, ja, wir dachten vielleicht friedlichen oder so wurde es teilweise dargestellt, in einer friedlichen Ordnung aufgehalten oder gelebt. Aber letztendlich war es eben auch nicht so. Spannungen gab es auch schon vor dem Krieg in der Ukraine. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns jetzt eben stärker auch mal mit sicherheitspolitischen Fragen auseinandersetzen. Aber das bedeutet natürlich jetzt auch nicht, dass andere Themen deswegen runterfallen sollen. Also dass wir uns nicht weiterhin eben auch mit der Klimakrise etc. auseinandersetzen müssen. Aber eben grundsätzlich stärkere Aufmerksamkeit für Sicherheitspolitik, das halte ich momentan in Deutschland erstmal durchaus für eine wichtige Entwicklung.
Der Bundestagsabgeordnete, Herr Lux.
Wir brauchen ein viel stärkeres Augenmaß für unsere Sicherheitspolitik und viel mehr Fokus darauf. Aber die Frage ist ja, was heißt Sicherheitspolitik? Und Sicherheitspolitik heißt nicht nur militärische Sicherheit. Sicherheitspolitik heißt auch militärische Sicherheit. Es ist auch richtig, dass wir uns verstärkt dem Aspekt der militärischen Sicherheit widmen. Wenn unsere Partner im Baltikum, in Skandinavien, in Osteuropa Angst vor einer Aggression militärisch haben. Aber es muss auch genau so zeitgleich passieren, dass wir uns der Sicherheitspolitik in einem viel, viel breiteren Feld öffnen. Nämlich, dass wir klar machen, wir müssen als Soldaten Stimme sein für das Völkerrecht, für die Menschenrechte. Wir müssen menschliche Sicherheit in den Fokus setzen. Und wenn wir menschliche Sicherheit in den Fokus setzen, dann führt langfristig kein Weg an dem Ziel vorbei, eine atomwaffenfreie Welt zu erreichen.
Florian Eblinkamp von ICAN dazu. Ne?
Ja, das will ich unterstreichen. Es gibt ja diesen Spruch, Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Ich glaube, es trifft ganz gut, dass es jetzt höchste Zeit ist, mal mehr Debatten darüber zu führen, wie wir die menschliche Sicherheit, und das begrüße ich ausdrücklich, dass Herr Lux das anspricht, in Zukunft in Deutschland gestalten wollen. Und ich glaube auch, dass Atomwaffen darin keine Rolle spielen oder eine viel geringere Rolle spielen sollten. Mein konkreter Vorschlag, und das bringt uns wieder zum Beginn der Sendung, wäre auch verstärkt die Stimmen von Hibakusha, also den Überlebenden der Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki zu stärken. Und vielleicht ist es ja möglich, nach der Sommerpause einen oder eine dieser Überlebenden mal in den Bundestag einzuladen, beispielsweise in den Abrüstungsausschuss, um einfach auch deren Stimme präsent zu halten, solange sie noch leben.
77 Jahre nach dem Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima war das Florian Eblinkamp von der deutschen Sektion der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema neues nukleares Wettrüsten, wie ein Atomkrieg verhindert werden kann. Er diskutierte mit Max Lux, dem Außenpolitiker von Bündnis 90 Die Grünen aus dem Bundestag, und Lydia Wachs, der Sicherheitsexpertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich danke Ihnen für diese Diskussion in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.